Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Im Artikel 6 unseres Grundgesetzes heißt es, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Und interessanterweise, der Begriff Ehe und Familie wird im Grundgesetz gar nicht definiert, denn zu selbstverständlich war den Verfassungsvätern und Müttern, was damit gemeint sein kann, nämlich Ehe, die galt als eine im Prinzip auf Lebenszeit angelegte Gemeinschaft von Mann und Frau, die miteinander verheiratet sind, und Familie ist da, wo Kinder sind. Aber seit Jahren lösen sich diese Werte und Institutionen immer mehr auf. Was ist heutzutage eigentlich noch eine Familie? Und vor allem, wer definiert Familie? Definiert die Politik Familie? Die Medien? Und dann geben sich ja weitere Fragen. Wer sind jetzt die Erziehungsberechtigten? Wer ist kindergeldberechtigt? Wer ist unterhaltspflichtig? Es gibt eine Vielzahl von Familienkonstellationen. Es gibt zwei Elternfamilien, Familien, in denen die Eltern nicht verheiratet sind, Patchwork-Familien, gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Das, was man traditionell unter einer Familie versteht, ein verheiratetes Ehepaar und ein oder mehrere Kinder, das ist heutzutage längst nur noch eines unter vielen Modellen. Und jetzt kommt ein weiteres dazu, nämlich die geistliche, die göttliche Familie, die Familia Dei. Jesus definiert den Begriff Familie einmal so, wer den Willen Gottes erfüllt, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Und das heißt, ein Christ gehört demzufolge zu zwei Familien. Er gehört zum einen zu einer biologischen, zu einer sozusagen irdischen, menschlichen Familie und er gehört zum zweiten zu einer geistlichen, zu einer göttlichen Familie. Und dieses in beiden Familien zu Hause zu sein, kann manchmal zu Konflikten führen. Und dazu lese ich aus dem Neuen Testament Markus Kapitel 3. Es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen und schickten zu ihm, zu Jesus, und ließen ihn rufen. Das Volk saß um ihn und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter, deine Brüder, deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und er sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Jesus hat die Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Er sagt, diejenigen, die auf sein Wort hören, die ihm vertrauen, die nennt er Brüder und Schwestern, seine Familie. Und seine eigentliche Familie, sozusagen seine leibliche Familie, die steht noch draußen, distanziert, kritisch gegenüber. Es gibt auch in Öschelbronn also zwei Gruppen von Menschen. Es gibt Menschen, die gehören sozusagen zur Familie Gottes dazu. Das heißt, die sind Jesu Brüder und Schwestern. Und es gibt andere Menschen, die gehören noch nicht zu seiner Familie. Die stehen quasi innerlich noch draußen vor der Tür, wie damals die leiblichen Familienangehörigen von Jesus. Was kennzeichnet also diese Familie Gottes? Es sind vier Dinge. Zum einen schauen wir uns an die Familienzugehörigkeit. Wir schauen uns an die Familienangehörigen. Wir schauen an, was für ein Familiensinn herrscht da und schließlich, dass in der Familie Gottes besonders der Segen Gottes ruht. Erstens die Familienzugehörigkeit. Das ist ganz logisch, die Geburt entscheidet über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Familie. Jeder wird in eine ganz konkrete Familie hineingeboren, der eine eben als Europäer, der andere als Afrikaner, der eine als Chinese, der andere als Deutscher, Der eine als Badener, der andere als Schwabe. Einer kommt in einer wohlhabenden Familie zur Welt, der andere in einer Familie, die von Hartz IV lebt. Wir wurden alle in ganz unterschiedliche Verhältnisse hineingeboren, aber keiner kam als Kind Gottes zur Welt. Wir sind von Geburt an alle Geschöpfe Gottes, ein Gedanke Gottes, geschöpft, von Gott geliebt, aber wir sind noch nicht automatisch Kinder Gottes. Denn zum Kind Gottes braucht es nach der normalen Geburt noch eine geistliche Geburt. Jesus spricht deswegen auch einmal von einer Wiedergeburt oder einer zweiten Geburt. Er sagt, es sei denn, dass jemand erneut von Neuem geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes, man könnte sagen, in die Familie Gottes hineinkommen. Und Jesus sagt, wie es zu dieser zweiten Geburt kommt. Er sagt, wer Gottes Willen tut, ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Und was ist der Wille Gottes? Die Bibel sagt, der Wille Gottes ist, dass wir uns auf Jesus einlassen. Dass wir Jesus unser Herz öffnen, dass wir ihm in unser Leben aufnehmen. Und deswegen sagt der Johannes, alle, die Jesus aufnehmen in ihren Herz, denen gibt er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Alle, die Jesus aufnehmen, gibt er das Vorrecht, Gottes Kinder zu werden. Und das Schöne ist, dass Jesus aber niemand jetzt von vornherein ausschließt. Dass niemand sagt, sozusagen, du darfst da nicht dazugehören. Das gilt nur für eine ganz kleine Gruppe, sondern das Angebot gilt allen. Alle sollen dazugehören. Niemand wird auf das festgelegt, was war. Niemand wird festgelegt, das heißt, dein Leben ist so und so verlaufen, du darfst niemals dazukommen. Auch nicht, ob wir in einer christlichen oder nicht christlichen Familie aufgewachsen sind, ist das Entscheidende. Sondern jeder darf in diese Familie kommen. Und das ist heute Morgen die Frage an jeden. Von Ihnen, von dir, bist du schon ein Kind Gottes geworden? Ist bei dir der Eintrag in das Stammbuch der Familie Gottes erfolgt? Denn dann darfst du dich freuen, denn Jesus sagt zu den Kindern Gottes, freut euch, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Das heißt, durch diesen Glauben an Jesus, durch diese zweite Geburt gehören wir zur Familie Gottes. Und das hat unglaubliche Vorteile, aber auf die will ich jetzt gar nicht eingehen, weil unsere Geschichte heute von Jesus mehr auf die Konflikte heute den Blick wirft. Denn das kann nämlich zu Spannungen führen, wenn jemand, sowohl natürlich in seiner irdischen Familie sind wir alle, aber wenn er nun auch zu dieser geistlichen, zu dieser göttlichen Familie gehört. Das war bei Jesus so, da gibt es mehrere Geschichten, wo es ziemliche Spannungen gab zwischen den Familienangehörigen und mit Jesus. Es kam zu einer Entfremdung zunächst. Und das kann auch bei uns immer wieder passieren. Jesus geht sogar so weit, dass er in Matthäus 10 sagt, ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien. Mit Vater und die Tochter mit der Mutter und die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden die eigenen Hausgenossen sein. Und wir hören ja immer wieder leider solche Geschichten, gerade Christen aus islamischen Ländern, aber auch buddhistisch, hinduistisch geprägten Ländern. Da gibt es ja viele Geschichten, hat sicher jeder schon gehört. Was das manchmal für einen Mensch bedeutet, wenn dieser Mensch Christ wird. Der wird von der Familie ausgestoßen, teilweise mit dem Tode bedroht. Es gibt auch bei uns Bindungen an die Familien, aber die sind natürlich ein bisschen subtiler, ein bisschen indirekter. Da heißt es dann einfach, das tut man nicht bei uns. Die Meyers machen das nicht. Die Meyers fragen niemand um Hilfe, die Meyers gehen nicht in den Verein, die Meyers haben es nicht mit der Religion. Unausgesprochene Familienregeln. Und wenn dann die Tochter, der Sohn anders wird, dann wird gemahnt, vielleicht gedroht, unter Druck gesetzt, geklammert. Manche werden ausgelacht, aufgezogen. Da heißt dann, naja gut, klar, konfirmieren lassen, das ist in Ordnung. Macht jeder oder machen die meisten, das ist in Ordnung. Aber nach der Konfirmation noch weiter? in den Jugendkreis gehen, in den Jugendgottesdienst, irgendwo mitarbeiten. Leute, das ist doch zu viel, ja. Schule ist viel wichtiger. Sport ist viel wichtiger. Der Verein ist viel wichtiger. Es gibt ja diesen berühmten Franz von Assisi. Der hat 1200 im 13. Jahrhundert gelebt. Und von diesem Franz von Assisi wird etwas erzählt. Dieser Franz von Assisi kam aus einem sehr, sehr reichen Elternhaus. Der Vater war Händler, hat mit Stoffen gehandelt und war sehr, sehr wohlhabend. Und der Sohn sollte natürlich auch in diese Fußstapfen treten von dem Vater. Und es ist Folgendes passiert. Dieser Franz von Assisi wurde Christ. Und jetzt war auf einmal, hat sich was verändert. Jetzt hat er einmal angefangen, dass er einfach Stoffballen verkauft hat und hat mit dem Erlös, hat er geholfen, sozusagen für Aussätzige ein Haus aufzubauen, und er hat auch eine zerfallene Kirche damit sozusagen finanziert. Und das hat dem Vater gar nicht gepasst, dass er da Geld verschwendet. Das war in seinen Augen Verschwendung, ja. Und dann ist das eskaliert. Zwischen Vater und Sohn. Und es kam so weit, dass es ein Gerichtsprozess kam, wo Vater und Sohn gegenüberstanden. Und dann wird erzählt, dass der Franz von Assisi seine ganzen Kleider ausgezogen hat und hat sie dem Vater vor die Füße gelegt, ja, und hat damit deutlich gemacht, ja, ich lege all das Alte, lege ich ab, und alles, was du meinst, was dir gehört, ich lege das zu deinen Füßen. Aber ich gehe jetzt meinen Weg. Und es wird berichtet, dass von da an, auch von diesem Moment an, eine unglaubliche Freude und ein Frieden das Herz von dem Franz von Assisi erfasst hat und dass er gemerkt hat, jetzt bin ich frei. Frei, das zu tun, was Gott von mir möchte. Das Zweite, was wir uns anschauen, das sind die Familienangehörigen. Diejenigen, die länger in christlichen Kreisen sich sozusagen bewegen, die wissen, dass das da manchmal gesagt wird als Anrede, liebe Schwestern und Brüder. Das ist eine große Ehre. Wir haben es vorhin gehört, dass Jesus uns seine Brüder und Schwestern nennt, dass er uns aufnimmt in die göttliche Familie. Das ist eine Ehre, wenn man zu jemandem sagt, der gehört jetzt auch zur Familie. Das ist ein außergewöhnliches Vertrauensverhältnis. Und was sind das für Leute, die Jesus seine Brüder und Schwestern nennt? Ja, es sind sehr unterschiedliche Menschen. Und nun ist es natürlich so, jetzt kommt wieder der Vergleich zur irdischen Familie. Familie kann man sich nicht aussuchen. Und das gilt auch für die göttliche Familie. Wir können uns den Freundeskreis aussuchen, wir können den Verein aussuchen, wir können sogar den Arbeitsplatz aussuchen, und wenn uns die Arbeitskollegen nicht passen, gehen wir an eine andere Arbeitsstelle. Aber die Gemeinde, das heißt die göttliche Familie, können wir uns auch nicht auswählen. Und da gibt es dann manchmal auch Schwierigkeiten. Die kleine Anja und ihr Bruder haben mitgekommen, dass sich zu Vaters Geburtstag auch die Tante Frieda und der Onkel Otto angesagt haben. Und die ganze Familie hat schon gegraust vor dieser Verwandtschaft, weil die immer herumgenörgelt haben. Und dann kommt der Geburtstag und es kommt auch Tante Frieda und Onkel Otto. Und dann sagt die Mutter, sagt jetzt mal schönen guten Tag, sagt die Mutter zu den Kindern. Und dann gibt die kleine Anja, gibt der Tante dem Onkel widerstrebend die Hand. Und dann sagt die kleine Anja, macht ihr dem Papa zu seinem Geburtstag einen Gefallen? Er hat beim Frühstück gesagt, hoffentlich fahren Frieda und Otto nach dem Kaffee trinken gleich wieder heim. Ja, so ist es oft auch in der Gemeinde. Und es ist ja interessant, dass der Paulus mal sagt, die Gemeinde ist ein ganz, ganz bunt zusammengewürfelter Haufen. Noch viel mehr wie eine Familie. 1. Korinther 1, da sagt Paulus, seht euch mal um, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Jesus nachfolgen, wirklich viele, die man als gebildet, einflussreich, angesehen bezeichnen kann? Nein, Gott hat sich die Schwachen ausgesucht, die aus menschlicher Sicht einfältigen, um die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen an, um die Stärken zu demütigen. Und das heißt, Es gibt alles. Natürlich gibt es auch die Starken und die Angesehenen. Aber es gibt eben auch die anderen. Das heißt, Gott sucht sich nicht nur quasi die Creme de la Creme aus. Und die Familie Jesu ist keine Vorzeigefamilie. Da gibt's immer wieder auch chaotische, verhaltensauffällige, seltsame Brüder und Schwestern. Aber doch, es ist die Gemeinde Gottes, die göttliche Familie. Und das heißt, wer sich als Einzelkind allein in der Familie vorkam, in der Gemeinde haben wir Brüder und Schwestern. Wer keine Mutter mehr hat, in der Gemeinde gibt es Mütter im Glauben. Wer keinen Vater mehr hat, in der Gemeinde gibt es Väter im Glauben. Wer keine Kinder hat, hier gibt es Gemeindekinder. Gemeinde ist der Ort, wo man angenommen, geliebt wird, wo gefeiert wird, wo auch Tränen fließen, wo man sich auch gegenseitig stützt, aber auch erzieht, aneinander reibt. Aber wir nehmen die Familie so, wie sie ist. Und damit kommen wir zum Familiensinn. Es gibt Familien, und da spreche ich jetzt von irdischen Familien, es gibt Familien, da kommt zuerst die Familie und dann die Familie und nochmals die Familie und nochmals die Familie und bis in alle Ewigkeit. Und dann kommt nichts. Und vielleicht ganz, ganz am Ende, als Appendix, Gott und seine Familie. Die göttliche Familie muss hinten anstehen. Dabei sagt die Bibel was anderes. Die Bibel sagt, zuerst kommt das Reich Gottes, die Gemeinde, die göttliche Familie, an erster Stelle die Brüder und Schwestern. Deswegen heißt es in Galater 6, tut Gutes zuallererst den Glaubensgenossen, den Brüdern und Schwestern. Und jede Familie braucht sowas wie Familiensinn. Es braucht Punkte der Gemeinschaft, Mahlzeiten, Ausflüge, Gesprächsabende, Spielabende und so weiter. Und so ist es auch in der göttlichen Familie. Und es gibt in der göttlichen Familie ein wöchentliches Familientreffen. Und das ist der Gottesdienst. Und dann gibt es daneben die kleinen Familientreffen in verschiedenen Gruppen und Kreisen und zu verschiedenen Gelegenheiten. Familiensinn kommt auch zum Ausdruck in der Verantwortung füreinander. In einer Familie ist es ja in der Regel so, dass jeder so bestimmte Aufgaben hat. Das ist auch in der Gemeinde. Nicht jeder hat die gleichen Aufgaben. Sie sind verteilt. Entsprechend der Gaben, der Fähigkeiten, der Erfahrungen. Und normalerweise ist es auch so, dass auch die Älteren die Jüngeren quasi einführen, begleiten, ihnen Dinge beibringen. Und das ist auch in der Gemeinde so. Das gilt jetzt für unsere Konfirmanden, die jetzt am Mittwoch angefangen haben im Konfirmandenunterricht, heute das erste Mal da sind. Deswegen möchte ich euch heute nochmal herzlich hier begrüßen. Ihr seid heute als Konfirmand das erste Mal da. Schön, dass ihr da seid. Aber auch wir als Gemeinde, wir wollen auch euch begleiten. Und das ist deswegen wichtig. Deswegen gibt es dann für euch Konfipaten, die sich mit euch treffen. Es gibt Konfirmanden, Kleingruppen, wo Leute sich mit euch beschäftigen. Aber auch dieses Praktikum, was jeder von euch macht. Da werdet ihr angeleitet von anderen Leuten, die zumindest ein paar Jahre älter sind als ihr und wo ihr so einen Bereich in der Gemeinde kennenlernt. Was gibt's in der Gemeinde alles und wo Leute euch unterstützen und anleiten? Das ist der Familiensinn. Und jetzt komme ich zum Schluss. Jetzt geht's um den Segen. Ich habe das so genannt. Es ist ein Segen, wenn die menschliche Familie zur göttlichen kommt. Nicht, dass von euch Konfirmanden jetzt jemand nach Hause geht und heute sagt, Jesus hat auf die Familie gepfiffen. Deswegen lasse ich mir von euch auch nichts mehr sagen. Sondern Jesus hat das vierte Gebot, du sollst Vater- und Mutter-Ehre niemals in Frage gestellt. Aber es war Jesus ganz klar, das erste Gebot ist das erste Gebot. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Gott steht über allem. Aber ich bin froh, dass diese Sätze, die wir vorher gehört haben aus dem Markus-Evangelium, diese Reibereien zwischen Jesus und seiner irdischen Familie, dass das nicht das Letzte war über die Familie von Jesus. Es wird etwas Interessantes berichtet. Als Jesus am Kreuz hing, da stand unter dem Kreuz seine Mutter Maria und es stand sein Lieblingsjünger Johannes. Und dann hat Jesus sich um beide gekümmert. Er hat zu der Maria gesagt, von nun an soll Johannes wie dein Sohn sein. Und zu Johannes hat er gesagt, die Maria soll deine Mutter sein, kümmere dich um sie. Und es wird später erzählt, als Jesus von den Toten auferstanden war, dass seine Brüder und Schwestern, dass zumindest ein großer Teil davon oder wahrscheinlich alle Christen geworden sind, dass sie zum Glauben gekommen sind. Im 1. Korintherbrief in der Apostelgeschichte heißt es, dass Maria und die Brüder von Jesus sich zur Gemeinde hielten, dass sie also doch noch den Weg dazu gefunden haben, dass sie nicht mehr draußen stehen, sondern dass sie drin sind. Und so dürfen auch wir, wenn wir zu dieser Familie Gottes gehören, einmal drin sein, einmal am Ende drin sein, im himmlischen Festsaal beim großen Hochzeitsfest, beim großen Abendmahl. Und man kann auch in dieser Familie von Jesus natürlich diesen ganz besonderen Segen entdecken. Dass diese Familie unter dem Segen natürlich von Jesus stand. Und das kann ein Trost sein für manche unter uns, die vielleicht darunter leiden. Die darunter leiden, dass vielleicht die Familienmitglieder keinen Draht zum Glauben haben. Das Interessante ist, erst nachdem Jesus gestorben war und wieder auferstanden, ist eine leibliche Familie zum Glauben gekommen. Und später wurden sogar Jakobus, Einzelne als Säulen der ersten Gemeinde gesehen. Das ist bis heute so, dass ein Segen auch darauf liegt, auf Familien, wo letztendlich Gott in der Mitte steht. Und deswegen ist es so wichtig, dass Eltern ihre Kinder nach Kräften unterstützen, dass sie unterstützen, ihnen helfen. Deswegen ist es so wichtig, deswegen sage ich immer den Konfirmandeneltern, schön, wenn ihr auch immer wieder sonntags auch hier auftaucht, wenn nicht nur eure Konfirmkinder zum Gottesdienst gehen, sondern wenn ihr auch da seid, wenn ihr sie da unterstützt. Gut, wenn ihr eure Kinder taufen lässt, wenn ihr eure Kinder sozusagen auf diesen Weg bringt, wenn ihr sie in den Kindergottesdienst mitbringt und schickt, in die Jungschar, in Boxenstopp. So wichtig, dass ihr den Kindern vorlest aus der Bibel, sie segnet, für sie betet. Denn das ist das Schönste, was passieren kann, dass menschliche Familien zur göttlichen Familie kommen. Und Jesus möchte eine große Familie um sich haben. Jeder darf ein Kind Gottes werden. Jeder darf dazugehören. Und alle, die dazugehören wollen, sagen Amen. So ist es.